Track 17, der Musikpodcast, Folge 57, heute mit dem Nebeltechno von Actress, dem Kammerfolk von Beth Gibbons, dem Elektrofunk von Fall TDL, dem Mutterschaftsambient, das Genre müssen wir auf jeden Fall bei Radio Music noch eintragen, von Bed for Lashes und dem ja, Jazzy Geheimnispop von Keelan Rose, aber natürlich auch mit Melanie Löper. Hallo Melanie.
Hallo Christopher.
Ja, und alle, die das Actress-Trinkspiel mitspielen seit 7 Jahren, freut euch, denn es ist jetzt vermutlich die 9. oder 10. Ausgabe, in der wir entweder über ein Release oder ein Interview von Actress sprechen. Grüße gehen raus an Albert. Der Mann macht viel Musik und es ist einfach gut, dass er mal wieder vorbeischaut. Aber erstmal möchte ich natürlich von dir wissen, was hast du denn zuletzt gehört?
Ich habe zuletzt gehört etwas, was ich jetzt gar nicht so ganz ohne Scham sagen kann, und zwar die Ärzte. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich habe irgendwie die 80er-Jahre-Sachen mal wieder gehört von den Ärzten. Also ich finde, die Ärzte sind, also für mich war das eine total, total prägende Band in meinen Jugendjahren und jetzt finde ich die furchtbar peinlich. Aber die 80er-Alben, die gingen mir jetzt doch ganz gut wieder rein und ja, da querbeet eigentlich durch die Releases.
Wirst du das komplett durchziehen oder gibt es bei dir dann irgendwann so einen Break, wo du sagst, so ab jetzt geht's nicht mehr?
Also erfahrungsgemäß weiß ich, dass mein Break bei den Ärzten so Mitte der Nullerjahre ist und danach wird es wirklich schwierig für mich. Also sobald eigentlich diese junge Lasse-Reden-Phase beginnt, bin ich raus.
Ja, 2007 war das, glaube ich, ne? Jazz ist anders.
Irgendwie so, ja, genau. Also bis dahin finde ich gut, aber dann, boah.
Ja, bin ich überhaupt nicht drin. Ich kenne halt nur das, was man halt mitkriegt, wenn man dann als junger Teenager dann eben vor Musikfernsehen klebt, dann kommst du da ja nicht so richtig drum rum. Deswegen habe ich so gerade Ende der 90er bis auch Mitte Nuller Jahre dann doch viel gesehen und gehört, auch wenn ich das nicht unbedingt immer wollte, um das mal so ganz diplomatisch auszudrücken, um mal sehr freundlich zu sein an der Stelle. Ich brauche bald zuletzt gehört, ich möchte in der nächsten Ausgabe über etwas Bestimmtes sprechen, aber dafür brauche ich die Hilfe von allen, die hier zuhören. Ich suche Musik aus Liechtenstein. Das ist mir sehr wichtig, denn ich brauche jetzt, weil ich auch gerne eine Playlist befüllen möchte mit Musik aus jedem Land und Staat dieser Erde, brauche ich jetzt Musik aus Liechtenstein und ich möchte wissen, was da so geht. Denn ich war am vergangenen Wochenende, am Samstag, war ich tatsächlich für, weiß ich nicht, 4 Stunden oder so in Liechtenstein. Ich meine, viel länger musst du da auch gar nicht sein, weil dann hast du alles gesehen, mehr oder weniger. Und ich habe versucht, den einzigen Plattenladen in Liechtenstein ausfindig zu machen, was ein bisschen schwierig ist, denn also es gibt ja in Liechtenstein ja auch keinen Flughafen und gibt es da überhaupt einen Bahnhof, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall gibt es eigentlich keinen Plattenladen. Ich habe vorher mal geschaut und habe dann eine Seite gesehen von einem jungen Typen, der sich so dachte, okay, 2023, ich habe jetzt irgendwie mal Bock, einen Laden aufzumachen. Liechtenstein braucht einen Plattenladen und man muss da irgendwie klarkommen. Und ich habe bis zum Schluss auch nie so richtig herausgefunden, geht es eigentlich darum, dass der eigentlich nur seine eigene Plattensammlung ausstellt? Kann man da hinfahren und die sich anschauen? Muss man da irgendwie einen Termin machen oder um eine Audienz bitten oder so? Kann man da wirklich was kaufen? Und wenn ja, ist das irgendwas Neues oder ist das irgendwie nur alter Kram? Ich habe es nicht rausgefunden. Die Seite ist auch, sage ich mal, eher spärlich mit Informationen zugekleistert. Das Einzige, was man eben aber hatte, war eine Adresse. Und deswegen sind wir dann da mit dem Auto hingefahren. Es ist nicht so, als wäre ich jetzt von hier aus da hingefahren, sondern ich war tatsächlich in der näheren österreichischen Umgebung. Und dann hat man sich gedacht, komm, lass mal da hinfahren. Und dann sind wir über die Grenze nach Liechtenstein gefahren in ein, ja, ich nenne es mal Industriegebiet in Schaan. Und ja, Industriegebiete ähneln sich dann doch in Österreich, Schweiz, Deutschland und auch Liechtenstein immer ziemlich sehr, außer dass hier dann so einige Berge drumherum waren und man den Schnee sehen konnte. Und das wir landeten dann in einer Industriestraße bei einem Haus, was so ein bisschen, also es schien sehr unbewohnt zu sein. Und es gab natürlich einen sehr großen Briefkasten, an denen auch so ein paar Firmennamen klebten. Und es wirkte so ein bisschen, ich weiß ja nicht, ob du diese ganzen Berichte kennst, wenn dann über irgendwelche reichen Fußballer und deren Steuertricks gesprochen wird, wo dann irgendwelche Reporter vor so leerstehenden Häusern sprechen und dann über Briefkastenfirmen reden und sonst was alles. So den Vibe hatte das so ein bisschen, weil es wirkte so, als wäre da schon lange Zeit niemand mehr gewesen. Aber es gibt so einen kleinen Kellergang, so eine kleine Kellertreppe außen, die dann zu einer Tür führt, auf der dann so eine halb abgebissene, wollte ich fast schon sagen, 7-Inch klebt, die so verwellt ist. und die Visitenkarte dieses Plattenladens. Leider ja, standen wir da vor verschlossener Tür und ich habe versucht, jemanden anzurufen, also den Typen, weil die Nummer stand auch auf der Seite. Es ging allerdings leider nur zweimal die Mailbox dran. Also das Abenteuer Plattenladen Lichtenstein endete mehr oder weniger, bevor es angefangen hat. Es war irgendwie trotzdem eine sehr merkwürdige und interessante Situation. Aber ja, falls ihr einen Plattenladen in Lichtenstein aufmachen wollt, jetzt ist eure Chance. Ich kann euch die Adresse geben, da scheint irgendwie niemand zu sein. Oder falls ihr diesen Typen kennt, der da in dem Keller wohnt und seine Platten ausstellt, sagt mir Bescheid. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, mal darüber zu fahren. Naja.
Wenn du da nochmal hinfahren solltest, ich habe zwar keinen Tipp für einen Plattenladen, aber ich kann dir das Stadion da sehr empfehlen. Die haben eine ausgezeichnete Bratwurst. Also allein dafür lohnt sich eigentlich, wenn man in der österreichischen Umgebung ist, lohnt sich schon die Fahrt nach Liechtenstein, weil die haben wirklich eine super, super, so eine Kalbsbratwurst. Also alle VegetarierInnen kurz weghören, aber das ist wirklich sehr gut. Auch eigentlich ganz interessanter Fußball. Die spielen ja in der Schweizer Liga mit. Nur mal so als Groundhopping-Side-Fact.
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, auch wenn wir jetzt hier nicht allzu viel über Fußball reden wollen. Aber das ist ja nun mal auch eine meiner Leidenschaften. Und ich bin sowieso halt großer Anhänger von den sportlichen Fähigkeiten von Zwergstaaten. Und ich wollte schon immer mal Länderspiele sehen in Liechtenstein, Andorra und vor allem in San Marino, was vielleicht, glaube ich, das tollste Land auf diesem Planeten ist. Und ja, deswegen wäre das der eigentliche Grund gewesen, nach Liechtenstein zu fahren. Jetzt war natürlich, gab es kein Spiel mehr und natürlich ist auch die Nations League noch weit entfernt und alles. Und ich würde natürlich am liebsten ein Länderspiel dort sehen. Und die spielen ja dann auch am Rheinstadion. Und da sind wir natürlich auch gewesen, nachdem wir dann beim Plattenladen waren. Ich meine, du fährst 10 Minuten aus Schaan dann nach Vaduz da an den Rhein und es steht ja wirklich direkt daneben. Das ist ja wirklich crazy. Ja, ja. Und bin dann so außenrum überall hingeklettert und habe da so halblegal meine Fotos gemacht und war dann schon so fast im Stadion, ehrlich gesagt, und fand das wunderschön. Also eines Tages dann auch gerne mit Spiel, aber ja, eine Reise wert. Ich habe versucht, ein Trikot zu kaufen übrigens, hat aber nicht funktioniert. Es gab nur noch welche in Größe S und selbst die hätten irgendwie 80 Schweizer Franken gekostet und dann bin ich, also es ist natürlich, es ist unfassbar teuer alles. Irgendwie ein Glas Wasser für 5,50 Euro oder so, ja. Ja. Naja, aber wenn ihr da draußen Tipps habt für Musik aus Liechtenstein oder jemanden aus Liechtenstein kennt, der Musik macht, ich möchte mir das unbedingt anhören und dann gerne in der nächsten Folge darüber sprechen. Schreibt uns dann info@track17podcast.de oder unter Instagram @track17podcast. Das würde mich sehr freuen. Actress ist der beste Musiker, den wir in dieser Zeit haben. Er ist aber auch der beste Musiker, den wir derzeit aktiv dabei beobachten können, elektronische Musik oder das, was so entfernt damit zu tun hat, ja, bewusst in die Zukunft zu schieben oder bewusst in eine Parallelwelt zu schieben, in der alles, die sich merkwürdig, faszinierend, aber auch atmosphärisch total packend ist. Actress ist so einer der Säulenheilige dieses Podcasts. Ich habe es im Intro schon ein bisschen gesagt, das ist hier vielleicht die 9. oder sogar 10. Ausgabe, in der wir ihn behandeln mit Releases oder Interviews oder sonst was. Das letzte Mal ist ja auch nicht mal ein Dreivierteljahr her. Da hat er ja die neue Version, sage ich mal, von 88 rausgebracht und ein Album, was ja auch ja zu seiner aktuellen Entwicklung so ein bisschen passt. Falls ihr aber nachzählen möchtet, wie viele Folgen das sind, könnt ihr das gerne machen und es auch einmal schreiben. Actress ist weiterhin der britische Musikerproduzent Darren Cunningham und er steht für eine unglaublich spannende Form von Avantgarde-Elektronika, wie er es manchmal nennt, Musik konkret. In guten Momenten ist es auch Techno, es ist aber immer interessant, es ist oft abenteuerlich, mittlerweile auch manchmal ansatzweise poppig, wie auf den letzten beiden Alben, aber immer so verfremdet und anders, dass alles, worüber wir bei ihm reden, eben dann doch eigentlich eher Platz in dieser Parallelwelt hat. Darren Cunningham interessiert sich zwar für den Dancefloor, das merkt man seiner Musik seit jetzt mittlerweile 20 Jahren noch an. Sein erster richtiger Release war im Jahr 2004, aber er interpretiert das immer wieder anders und ich bin immer wieder fasziniert davon, was er mit dieser Musik dann vorhat. Es ging ihm oft eher darum, dieses Gefühl des Tanzens oder der Musik oder von Techno zu verfremden, manchmal auch bis man eigentlich gar nicht mehr weiß, in was für eine Art von Club man hier überhaupt sein soll und ob man mit Händen, Füßen, Köpfen oder Ohren zu tanzen hat. Ich meine, sein erstes Album Hazyville, das war das experimentelle Techno-Album, Splash, das Avantgarde-House-Album, R.I.P., so ein rauschender Ambient-Noise-Trip, Ghettoville, dieses für mich legendäre, skelettierte, runtergebrochene Doom-Album, Acid, dieses schmutzig glänzende Chrome-R&B-Techno-Ding, Karma in Desire, die Annäherung an Kollaboration und Melodien und dieses neue 88 aus dem letzten Jahr, das Konzeptalbum. Und da reden wir ja wirklich nur von den klassischen Alben. Actress veröffentlicht mindestens nochmal so viel Musik auf 12ern und EPs. Diese Elektro-Funk-Nummern auf Nonplus damals, dieses 15-Minuten-Geschabe auf Ninja Tune. Mittlerweile ist das dankenswerterweise wirklich ein Fass ohne Boden und ich versuche das auch momentan wieder alles zu sortieren und zu ordnen, um da einmal komplett durchzusteigen. Und ich kann nur jeder und jedem raten, wenn man sich mit Actress befassen möchte, dann nicht nur mit den Alben beschäftigen. Und ein solches kommt jetzt aber raus mit Statik. Ich belasse es mal bei dem deutschen Wort. Das ist nämlich jetzt schon wieder was anderes. Diese neue Platte erscheint lediglich 8-9 Monate nach seiner letzten und sie erscheint erstmals auf Smalltown Supersound, das Label, über das wir letztes Mal sprachen, als wir André Bratten vorgestellt haben. Und diese Zusammenarbeit zwischen Actress, zwischen Darren Cunningham und diesem Label aus Oslo, das hat sich insofern ergeben, dass er nämlich für Carmen Villain einen Song geremixed hat. Und so kam man dann irgendwie ins Gespräch und dann hat Actress angefangen, Musik zu machen, die für dieses Label passend sein könnte, die vielleicht auch nicht in seine reguläre musikalische Entwicklung passt und kam dann am Ende doch mit einem Album zurück. Und dafür bin ich ehrlich gesagt dann doch auch sehr, 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 sehr dankbar. Statik ist vielleicht am ehesten verwandt mit R.I.P., ist ein ziemlicher U-Turn eben zu dem, was wir zuletzt hatten. Es erwarten uns auf Tracks wie Hell so Zeitlupen-Bleeps. Es gibt dieses markante Rauschen. Es gibt diese eine Idee, die eigentlich Star jedes Tracks ist. Also diese Verweigerung vor einem Ziel hat man so oft. Es gibt dann eben Tracks, die, bei denen man eigentlich weiß, wo es hingeht. Also Dolphin Spray ist Repetition in Reinform. Es gibt wenig Interesse an Spannungsaufbau in dem Sinne. Also was du daraus machst, ist dann immer so die Frage. Es gibt Songs wie My Ways, da hast du diese liebliche und wiederholte Piano-Melodie, die dann aber gegen diesen drückenden Überbau ankämpfen muss und dann wirklich wie diese, Ghetto will, wie diese Geisterstadt, die er vor 10 Jahren beschworen hat, so dieses letzte Aufbäumen, das letzte Lebenszeichen aus dieser Geisterstadt, bevor dann wirklich alles erdrückt wird und bevor sich die anwohnenden Geister dann wohl endgültig verabschieden. Und das ist ein Album, was ich in der Form nicht erwartet habe, weder was das Label angeht, noch was den Zeitpunkt angeht, noch was den Sound angeht. Aber vielleicht hat sich Actress auch gedacht, bevor ich zu vorhersehbar wäre, clash ich doch mal selber mitten in meine Soundentwicklung rein, sorge aber dafür, dass trotzdem wieder was ganz Großartiges entsteht. Was hältst du davon? Bist du mit Actress in irgendeiner Form zuvor vertraut gewesen?
Also ich kenne Actress, aber vor allen Dingen über dich. Also nicht mal jetzt so nur in dem Podcast-Kontext, auch in den anderen Kontexten, in denen sich unsere musikalischen Wege so manchmal überkreuzen. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass du als jemand, der Actress so intensiv hörst und jemand wie ich, der Actress nur so ab und zu hört, eigentlich den gleichen Eindruck von dem Album hat, nämlich dass es irgendwie so gar nicht jetzt in das passt, was man bis jetzt in letzter Zeit zumindest davon so gehört hat. Also jetzt macht es sicherlich Sinn im größeren Rahmen der Diskografie, so wie du es ja gerade auch ausgeführt hast. Aber ich habe die Berührungspunkte mit Actress tatsächlich auch in den letzten Jahren eher gehabt, nämlich eben auf dem Album letztes Jahr. Und das allererste, was ich von ihm gehört habe, war die letzte EP Dummy Corporation. Mhm. Und mit dem Eindruck bin ich reingegangen und es war komplett anders, als ich es erwartet hätte.
Ja, das ist echt weit weg, ja.
Ja, genau, also so ganz meditativ und irgendwie auch so beatless auf eine Art. Also ich habe eigentlich viel mehr Percussion irgendwie erwartet, glaube ich, also wertneutral gesprochen. Ich glaube, ich muss mich darauf einlassen können. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Album für mich ist, das ich an manchen Tagen großartig finde und an manchen anderen Tagen langweilig. Aber weniger wegen dem Album, eher wegen mir. Es ist wieder was ich oft sage, mir fehlt dann stellenweise so ein bisschen der Grip. Zum Beispiel bei dem Song Café del Mars, ich weiß nicht, ob man das dann überhaupt so ausspricht in der Mehrzahl, ehrlich gesagt, aber das war sowas, wo ich so dachte, okay, irgendwie jetzt so ein bisschen mehr Punch, aber das liegt sicherlich auch daran, dass ich aus einer ganz anderen Genre-Ecke einfach komme. Andere Songs fand ich richtig, richtig großartig, zum Beispiel Ray, den habe ich wirklich sehr, sehr oft gehört. Mhm. Das war dann wieder was mir total, also so richtig in meine Alley gekommen ist. Ich habe im Vorfeld auch überhaupt nichts gelesen, was mich auf dem Album erwarten könnte. Wir haben natürlich vorher auch nicht drüber gesprochen. Und ich fand es dann doch eigentlich überraschend zugänglich, auch weil es halt im positiven Sinne seicht ist. Ebenso meditativ, ruhig, ganz anders, als ich es gedacht hätte. Und mich würde mal interessieren, was du findest, wie passt die Musik zum Cover, was ja doch irgendwie so ein bisschen dark auf eine Art ist.
Ja, ich finde, das hat er in letzter Zeit, seitdem er sich von den abstrakten Formen verabschiedet hat, die auf den Covern zu finden waren, habe ich immer häufiger das Gefühl gehabt, dass das eigentlich ganz gut zusammenpasst. Und jetzt sind wir natürlich bei einem Label aus Norwegen. Wir haben dann da so diese, auch im Video zur ersten Single hast du ja dann auch dieses verlassene Haus in dieser rauschenden, grau, dunklen Nebeloptik. Dann hast du dieses kaputte Auto auf dem Cover und irgendwie ergänzt sich das alles ganz hervorragend. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das Ganze, wenn wir gut, heute war es jetzt nicht übermäßig warm, aber wenn wir uns so langsam in Richtung Herbst verabschieden, wird das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen mehr knallen. Ich muss aber auch sagen, dass ich dieses mit dem Grip kann ich total nachvollziehen. Das hat er auch häufiger gehabt, sag ich mal. Und gerade bei dieser Platte finde ich es auch total nachvollziehbar. Deswegen hätte ich auch gesagt, wenn man wirklich vorhat, sich mit Actress neu zu beschäftigen, würde ich auch nicht hier mit einsteigen, sondern dann hätte ich wirklich gesagt, dann nehmt Splash oder Acid oder so als Einstieg. Aber nicht diese Platte. Ich glaube, die ist so, ja, so ein bisschen eher was für Fortgeschrittene, was ihn angeht oder so. Vielleicht auch, weil man dann sonst auch ganz andere Erwartungen an die Musik hätte oder da, wo er jetzt gerade ist. Track 17 Playlist zum Podcast, die findet ihr auf Spotify bzw. in den Shownotes mit dem Link. Dort stehen auch alle Songs, die dabei sind. Wie vorhin schon gesagt, 17 Empfehlungen haben wir ja im Monat. 5 ausführlicher und 12 etwas kompakter. Was sind denn die ersten beiden, die du noch mitgebracht hast?
Ja, ich habe mitgebracht einmal von Goat Girl, das neue Album Below the Waist. Ist ein Album, auf das ich mich sehr gefreut habe dieses Jahr. Ich verfolge die Band eigentlich schon seit 2018. Da kam ihr selbstbetiteltes Debüt raus. Da ist auch der Song Viperfish drauf, den kann ich allen mal ins Herz legen. Meiner Meinung nach eins der catchigsten Riffe aus den 10er Jahren. Was ist das für Musik? Ich würde mal sagen, Courtney Love, die Neo-Psychedelia macht, so ein bisschen kann man sich das so vorstellen. So Punk-Blues wird das oft gelabelt. Und jetzt kommt eben das dritte Album raus, Below the Waist. Waste nicht im klassischen Sinne, sondern im Sinne von Müll. Die setzen sich ein bisschen mit so, mit den allen möglichen Horrors des modernen Lebens auseinander. Was steht einer besseren Welt sozusagen im Wege, aber auch was für eigene Dämonen haben wir, mit denen man sich auseinandersetzen sollte. Da ging es konkret auch zum Beispiel um die Drogensucht von der Drummerin der Band. Ich finde, das Album ist ein Reinhören wert. Ich habe es deswegen auch mitgebracht. Ich finde aber, dass das Album trotzdem seine Schwächen hat. Ich bespreche es jetzt hier gerade trotzdem, weil ich finde, es ist eine super, super interessante Band. Ich liebe die Vocals. Also alle, die irgendwie mit den Distillers was anfangen können, mit Hole, sind da sicherlich gut aufgehoben. Ich bringe jetzt den Song Ride Around mit. Wenn man die Band schon kennt, dann ist das ein klassischer Goat Girl Song. Eben so Punk Blues, so ein bisschen dreckig, aber kein Punk. Nicht, es geht nicht irgendwie komplett auf die 12. Es hat aber auch seine Schwächen in der Mitte des Albums, finde ich, wo sie so ein bisschen in die Synthie-Richtung gehen. Das kann man dann meiner Meinung nach ein bisschen überspringen. Aber genau, der Song Ride Around, der ist auf jeden Fall sowas von toll, dass der mit auf die Playlist kann. Und ganz andere Richtung ist mein zweiter Song. Und da sind wir nämlich im instrumentalen Hip-Hop aus Los Angeles bei Blue. Der haut schon seit einiger Zeit tolle Sachen raus. Der hat vor allen Dingen richtig, richtig gute Kollaboration mit Exile. Und Blue hat jetzt im März schon ein Album rausgebracht mit Shafiq Hussein. Das fand ich gar nicht so gut, aber jetzt viel besser ist sein Instrumentalalbum ABC. Das ist eine halbe Stunde Sampling-Spaß mit klarem West Coast-Einschlag. Da gibt es für Hip-Hop-Fans viele, viele Momente, wo man denken kann, ah cool, das hat er jetzt mit reingearbeitet. Und ich habe den Song I Love You mitgebracht, ein etwas vor sich hin wabernder, bisschen creepiger Track meiner Meinung nach.
Ja, gefällt mir auch sehr gut. Das Goat Girl Album fand ich auch, ist vielleicht, also für mich persönlich ist es glaube ich sogar das beste Album. Ich fand das zweite so oh, geht so, aber das, auf das erste habe ich mich damals auch sehr gefreut, auch wenn das sehr ausladend war. Ich glaube, irgendwie fast 20 Songs oder so hatte das. Mhm. Aber ich finde auch das, was du zur Stimme gesagt hast, total. Ich finde das richtig cool. Und wie cool ist einfach auch der Name Lottie Pendlebury. Also das ist ja so ein, das ist ja so ein Stylo-Name. Also das finde ich schon sehr, 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 sehr gut. Und überhaupt diese ganze Wordplay-Nummer auch mit Below the Waist, hast du ja schon gesagt, ne? In dem Fall ist es ja dann eher der Müll als die Hüfte. Aber auch einfach der Name schon, Goat Girl, weil du ja auch Goat ja eher im Sinne von Greatest of All Time lesen kannst. Und das ist ja dann auch schon eine gute Portion Selbstbewusstsein an der Stelle. Ich habe noch in der letzten Ausgabe, habe ich kurz über Clara LaSun gesprochen. Ihr neues Album / Mixtape kommt jetzt raus. Und das ist in der Tat sehr, sehr stark geworden, so dieser abseitige R&B von ihr. Und ich habe Don't Worry About It mitgebracht. Das ist so ungemein lässig, betörend, musikalisch dicht. Und die ganze Platte kann was hier auf jeden Fall reinhören zum Start. Wenn man irgendwie zwischen Erika de Cassier und Tirza noch Zeit hat, dann vielleicht mal bei Clara vorbeischauen und reinhören. Das wird sich definitiv lohnen. Und wenn wir mit Actress gerade schon einen sehr alten Bekannten hatten und gleich auch noch über einen alten Bekannten sprechen werden, habe ich mir gedacht, bringe ich auch noch ein paar Kerle aus der Zeit mit, die ich seit ja so 2008, 2009 sehr viel und sehr gerne höre und die viel für mich getan haben musikalisch und jetzt was Neues haben, und zwar Floating Points hat nämlich jetzt einen Song rausgebracht, Del Oro heißt der, und ja, Floating Points ist eben einer aus dieser Riege Actress, 40DL und dem nachher noch kommenden Martin, eben einer, der seit über 15 Jahren dabei ist und so viele herausragende Platten rausgebracht hat, und seine Liebe zu Funk, Soul, brasilianischer Musik, afrikanischer Musik, die zeigt sich in den ganzen Mixen, die er rausbringt, mit seiner Labelarbeit, aber auch mit den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet. Und jetzt, ja, gibt's mal wieder einen Track, der sehr an seine klubbige Zeit anknüpft. Und Del Oro ist auf jeden Fall ein Hit unter den Hits.
Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann hat's 16 Jahre gedauert, seit Third von Portishead. Und jetzt haben wir endlich mal wieder was Neues von Beth Gibbons auf Albumlänge. Es gab vor 2 Jahren mal einen Gastauftritt bei Kendrick Lamar auf dem wirklich großartigen Song Mother, ja. I Sober. Also wenn man den nicht kennt, dann aber jetzt sofort Pause beim Podcast und diesen Song anmachen. Das ist meiner Meinung nach einer der stärksten Kendrick Lamar Songs überhaupt. Und das muss ja nun auch schon was heißen. Aber zurück zu Beth Gibbons. Was soll man sagen? Ich glaube, man braucht nicht viel irgendwie erklären, wer sie ist und was sie macht. Deswegen spare ich mir das an der Stelle auch. Ich brauche, glaube ich, jetzt im Jahr 2024 nicht erzählen, warum Portishead toll ist. Aber was ich unbedingt erzählen möchte, ist, dass ihr neues Album toll ist, weil ich finde, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass Leute, die vor 30 Jahren so großartige Musik gemacht haben, jetzt etwas rausbringen, was irgendwie ganz anders klingt und trotzdem auch so großartig ist. Lives Outgrown heißt ihr Album. Eigentlich das erste richtige Solo-Album von ihr, und das trifft sowas von ins Schwarze. Im Prinzip ist das ganze Album eine Auseinandersetzung mit Tod, mit Vergänglichkeit. Ein einziges Wehklagen, aber nicht auf so eine jammernde Art, sondern hoffnungsvoll darin. Nicht in jedem Song, aber doch immer wieder. Ganz schief, es knarzt und es knirscht, und es hat etwas ganz Archaisches. Es ist einfach wunderbar. Ich habe das Album das erste Mal so nebenbei gehört. Ich weiß gar nicht, war irgendwie im Arbeitszimmer oder so, und habe das Album angemacht und dachte mir, hey, das ist echt ganz cool. Und dann habe ich es nochmal beim Spazierengehen gehört im Wald, und wow, dann hat es mich wirklich umgehauen, weil dann habe ich erst gehört, was es eigentlich so macht. Es hat fast gar keine Becken in den Drums. Das ist ganz, ganz ulkig. Und das gibt dem Ganzen so etwas ganz Tribalistisches irgendwie, also etwas ganz Ursprüngliches. Es gibt so Musik, finde ich, und das Album ist so Musik, die klingt so naturgewollt, als ob das so der Ursprung des Seins ist irgendwie. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, ich meine es jetzt nicht im religiösen Sinne, sondern einfach so, als ob das schon immer da ist, so wie Wind und Wasser. Ich musste auch ganz viel an Julia Holter denken übrigens. Ist so ein bisschen, finde ich, wie das Upside Down zu Something in the Room She Moves. Trister irgendwie, aber ähnliche Arrangements, und es ist gar nicht wie Portishead, es ist trotzdem auch voll wie Portishead, es hat total viele verschiedene Elemente, so schiefe Streicher und Kinderchöre und ihre Stimme, die ja sowieso eigentlich überall erhaben ist. Also Chapeau an sie, dass sie nach eigentlich 30 Jahren, nach ihrem, ich sag mal, musikkritisch betrachteten Peak mit Portishead, noch so eine Granate raushaut, wie so ein altes Holzschiff auf dem Ozean bei der Nacht. Also wirklich, wie hat's dir denn gefallen? Ich bin wirklich hin und weg, wie du hörst.
Ja, Beth Gibbons, das Holzschiff der Musik, auf dem wir in die Tristesse segeln wollen.
Lieb gemeint.
Natürlich, alles ist daran lieb gemeint. Ich finde es auch ganz toll. Und ich finde, es gibt auch einen Grund, warum die Leute vielleicht, also so geht es mir zumindest, irgendwann aufgehört haben, so nach einer erneuten Portishead-Reunion zu fragen. Also es gab ja 2016 ja nochmal dieses ganz, ganz tolle ABBA-Cover, ne? SOS haben sie ja nochmal rausgebracht, was wirklich ganz großartig ist. Aber ich glaube, der Grund, warum ich auch sagen muss, so toll ich auch Third dann nochmal fand, aber das war für mich dann auch eher die Zeit, wo ich die überhaupt erst kennengelernt habe, so grob, beziehungsweise kurz vorher, wobei Portishead stimmt, habe ich durch Lost kennengelernt, weil in der Promo zu Lost lief Numb heißt der Song, glaube ich, in der Promo, und dadurch habe ich die kennengelernt, aber habe nicht gerafft, was das für Musik ist, aber ich fand es ganz toll. Und ja, jetzt ist das natürlich auch schon wieder 16 Jahre her, was ja ein größerer Zeitraum ist als zwischen dem zweiten und dem dritten Album, auch wenn es sich vielleicht manchmal gar nicht so anfühlt, was auch schon sehr krass ist. Ja, und ich glaube, dass die Bandmitglieder einfach sehr, sehr gut darin sind, Musik losgelöst von Portishead zu machen, die vielleicht in Teilen diesen Geist noch atmen, aber dann eben was ganz anderes machen. Sehr, sehr passend. Jetzt kam ja auch letzte Woche erst, und zwar aus dem Nichts, das vierte Beak-Album heraus. Und ich bin großer, großer Freund von Jeff Barrows Arbeit mit Beak. Und das ist nochmal diese wunderschön knotig, krautige, ja, minimalistische, ja, Krautmusik, wenn man so möchte, so Psychedelic-Krautmusik, und das können die einfach so ganz herausragend, zumal auf dem Cover der neuen Platte ein Hund ist, aus dem Laser aus den Augen schießen, also was will man noch eigentlich? Und
das wird's einfach nicht dann.
Eben, und jetzt kam dann auch noch ein Beth Gibbons-Album raus, und das finde ich ist irgendwie so schön, wie das so zusammenkommt, und ich denke mir gerade, nee, macht mal ruhig da weiter, Portishead, das ist okay, das hatte seine Zeit, zumal Trip-Hop auch ein Genre ist, was in den richtigen Händen natürlich, und Portishead würde ich es zutrauen, aber einfach nicht gut altert, wenn man es jetzt heute nochmal rausbringt. Und ja, so ein bisschen dockt diese Platte natürlich auch an dieses Out-of-Season-Ding an, was sie mit Rustin Man gemacht hat, aber ich finde das hier nochmal eine ganze Spur düsterer auf jeden Fall. Also dieser in Hall gehüllte, ja, Kammer-Pop-Folk mit diesen, ja, manchmal so quietschenden Streichern, diese Pauken, die ja dann wirklich, wenn sie da sind, so sanft geschlagen werden, dass man es kaum mitbekommt, sondern eher so was Bedrohliches bringen, diese ganz vorsichtig gezupften Gitarren und dieses fast schon episch-theatralische, was aber trotzdem in sich zusammenfällt. Das ist ja keine Musik, die so expressiv nach außen geht und sagt, hier bin ich, sondern es ist wirklich, so muss es dann eben sein, und unter allem und über allem dann eben diese Stimme, die so ikonisch ist, die würdest du ja jederzeit aus allem heraushören. Du würdest immer wissen, wer das gerade singt. Und ja, sie leidet vielleicht so ein bisschen für uns, aber zum Glück singt sie auch für uns. Und es ist ja, ist eine sehr, sehr tolle Platte geworden, ja. Es ist nicht so richtig die Ausgabe der Neulinge. Es ist nicht so richtig die Ausgabe der Newcomer, wenn man so möchte, fällt mir gerade auf. Zumindest in dem Part, in dem wir uns hier hauptsächlich befinden, bei den fünf Hauptplatten. Das ist gar nicht so häufig so. Das ist hier eine Platte oder eine Ausgabe mit Veteranen und Veteraninnen ist, wobei wir das bei unserer letzten Musikerin vielleicht noch so ein bisschen in Anführungszeichen setzen könnten. Wir sprechen jetzt über In the Wake of Wolves von Fall TDL. Und Fall TDL, das ist der Amerikaner Drew Lustman, und der ist auch schon ewig dabei. Als Ende der Nullerjahre die ja britische Bassmusik mit Dubstep, Post-Dubstep, Garage, UK Garage etc. etc. so groß wurde, zumindest in meiner Welt, zeigte sich Fall TDL so als derjenige, der dabei so die amerikanische Flagge des Genres hochhielt. Vor allem zwischen Jahr 2008 und 2011, würde ich sagen, hatte er so an die 10 Platten veröffentlicht. so drei Alben plus jede Menge 12er und EPs, auf denen er ja so einen ganz ikonischen Stil, für mich zumindest, so zwischen Chopped Up R&B-Vocals, teilweise von A Cappella-Covern auf YouTube genommen, reinmischte und da so seine stolpernden, holprigen Beats mitgebastelt hat, die aber eben so klangen, als würden sie aus den britischen Kellern hüpfen. Und im Britischen ergab sich ja oft eh so eine Nähe zum Grime auch in der Musik. Das hatte er natürlich nicht und Lastman's Beats, die lernten halt eher so vom Hip-Hop dazu und es hatte immer auch so einen sehr starken Hip-Hop-Vibe. Veröffentlicht hat er auf Labels wie Planet Mew, Ninja Tune, Studio Barnhus, Swamp 81 etc. Also der hat in seiner gesamten Karriere schon sich sehr viele Freunde gemacht und Freundinnen gemacht bei Labels, auf denen man veröffentlichen sollte, wenn man sagen möchte, dass man es irgendwie geschafft hat. Und das hat er auf jeden Fall, auch wenn ich der Meinung bin, dieser Mann müsste eigentlich viel bekannter sein für den Output, den er hatte. Jetzt ist er auf CPU gelandet, Central Processing Unit, auch ein sehr bekanntes Label aus Sheffield, bei denen, nicht wundern, jedes Cover immer identisch ist. Also da für Cover-Designer ist das irgendwie nicht so richtig was, aber das macht nichts. Und mich hat das sehr neugierig gemacht, weil ich die Musik, die ich sonst auf dem Label kenne, mit seiner Musik nicht so richtig zusammengebracht habe, auch wenn er in den letzten Jahren doch durchaus auch andere Wege gegangen ist. Man spürt auf dieser Platte die Vergangenheit auf Skizzen wie Workout oder diesem zittrigen, sehr breakbeatigen Minds Protection, was auch auf die Playlist kommt. Aber trotzdem ist da dieser so labeltypische Elektro-Sound, Elektro also mit C, also im Genresinne, sehr allgegenwärtig. Und der spielt auf dieser Platte auch wieder mit Wucht. Das ist was ich früher bei ihm so mochte. Also frühe Tracks auch zu seiner härteren Drum-and-Bass-Phase, die hatten immer so eine Art Punch, den so selbst langsame Tracks mit jeder Menge so Selbstbewusstsein, würde ich mal sagen, aufladen konnten. Also wo die Geschwindigkeit gar nicht das Relevante war, aber sie trotzdem so einen gewissen Wumms hatten. Und das schafft er hier auch wieder. Und der mischt dann eben diesen Electro-Noise, diesen sehr so fuzzy Industrial-Sound, würde ich es mal nennen, immer mal dazwischen, sodass das Ganze auch manchmal so ein bisschen grimmiger wirkt, auch wenn er hier Tracks dabei hat, die auch für seine Tochter geschrieben wurden. Vielleicht auch ein Thema für einen späteren Part dieser Ausgabe. Und das ist trotzdem hörbar eine 4TDL-Platte, die aber auf der anderen Seite wie nichts anderes klingt, was er zuvor veröffentlicht hat. Und ich finde, das sagt viel über die Qualität eines Musikers oder einer Musikerin aus, wenn man irgendwie 50, 60 Platten rausgebracht hat in 15 Jahren und das irgendwie so hingekriegt hat, sich trotzdem immer noch mal, immer so ein bisschen umzudenken in der Musik, aber ja, so ein Signature-Sound doch dabei zu haben. Und ich finde es sehr, 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 sehr toll. Bin ganz froh, dass er mal wieder was Vernünftiges gemacht hat nach seinem furchtbaren Gitarrenalbum vor 2 Jahren. Also da bitte auf keinen Fall reinhören. Aber ja, jetzt würde ich erst mal gerne wissen, was du von In the Wake of Wolves hältst.
Das gefällt mir auch sehr gut. Also es war für mich im Vorhinein ähnlich bei 4TDL wie mit Actress, dass ich ihn kannte über dich, aber selber noch nicht viel reingehört hatte in die Diskografie, bei ihm sogar noch weniger als bei Actress eigentlich. Aber für mich ist das Album viel leichter handelbarer gewesen als von Actress. Ich denke mal, die Gründe dafür liegen auf der Hand, weil er natürlich mit viel mehr Melodien arbeitet und dann gerade jemand wie ich jetzt, der nicht unbedingt so aus den, ich sag mal, progressiveren elektronischen Gefilden kommt, ist das dann einfach vielleicht ein bisschen leichter, auf den ersten Hördurchgang zu durchsteigen, was da gemacht wird. Ich finde es irgendwie total faszinierend, wie das gelayert ist, also wie viele verschiedene Sachen da so rein sliden. Es crasht aber eigentlich gar nicht so arg, finde ich. Also es ist irgendwie immer so einen homogenen Touch, obwohl es eigentlich total viele verschiedene Elemente beinhaltet. Und ich finde es, obwohl es nicht, glaube ich, immer im ersten Moment tanzbar sein will, als alleroberstes Gebot, ist es das trotzdem immer. Ich glaube, auch wenn er sich da mit anderen Dingen beschäftigt vielleicht, kommt trotzdem immer was dabei raus, wo man einfach sich wunderbar zu bewegen möchte, auf jeden Fall. Und ich mag das einfach, wenn Melodien so drin sind, ohne dass sie forciert werden. Also es gibt ja in so, ich sag mal, mainstreamigeren Elektrobereichen sind ja immer Melodien da, aber die sind dann so Dieter Bohlen-mäßig teilweise gefertigt.
Den Namen haben wir wirklich noch nie in diesem Podcast gehört. It's a first.
Yay. Also dieses, jetzt muss die Melodie kommen und dann hast du da deine 5 Töne und die kommen aber auch immer an der gleichen Stelle. Das sind ja keine Melodien, die interessant sind, sondern das sind ja die Melodien, die man einarbeitet und die komplex sein dürfen und trotzdem im Kopf hängen bleiben. Und ich finde, das schafft er wunderbar. Ich kann es nicht einordnen, ob er es besser schafft als früher, weil da muss ich mich jetzt erstmal noch ein bisschen besser durchhören. Ein paar der älteren Alben habe ich mir angehört und ich finde auch, dass das ein sehr konsistenter Sound ist. Jetzt im Nachhinein könnte ich auch sagen, ja, also das hätte ich glaube ich auch dann erkennen können, dass das ein Album ist, das von ihm ist. Aber ja, auch da bin ich einfach gespannt. Jetzt weiß ich natürlich, okay, von 2022 kann ich die Finger lassen.
Ja, bitte.
Aber auf den Rest bin ich wirklich gespannt, weil mir das Album wirklich wahnsinnig gut gefällt.
Ja, da fühle ich mich immer berufen, so eine kleine Liste zusammenzustellen, wenn du möchtest, und kann dir da gerne so ein paar Wegpfeiler bauen für so die beste Voltidiel-Musik, wo man auch so ein bisschen was von seinen Stilen mitbekommt. Was er hier allerdings macht, was er sonst eigentlich nicht wirklich getan hat, ist eher so skizzenhaft manchmal zu arbeiten. Und da würde ich dann so ein bisschen meine Kritik aber ansetzen. Es sind mir dann doch ein paar Tracks zu viel auf diesem Album, die nicht große Lust verspüren, länger als 2 Minuten zu dauern. Also klar, wenn du jetzt so 50 Sekunden oder 1,30 Dinge hast, dann sind das natürlich auch als Skizzen geborene Songs. Aber ich finde gerade in diesen Genres habe ich immer so meine Probleme damit, wenn Tracks nach 2,5 Minuten einfach zu Ende gehen. Da hätte ich mir gewünscht, sie hätten ein bisschen mehr zu sagen. Ja, es gibt dieses eine Peter Round, so dieses schabende, so Aphex Twin-like Melodiemonster. Das ist auch so schön noisy und das zerbricht in jeder Sekunde in seine Einzelteile. Aber da hätte ich mir dann sogar auch fast schon den Mut zur Repetition gewünscht. Also das hätte er auch einfach auf die doppelte Länge strecken können, weil man gar nicht so viel Zeit hat, sich so richtig in diesem Sound zu verlieren. Oder er baut eben noch so eine zweite Ebene drüber, die so versucht, den Song zusammenzuhalten, um ihn dann aufzugeben und das Ganze irgendwie in einem größeren Break aufzulösen. Das wäre auch schön gewesen. Diese Andeutungen sind mir manchmal so ein bisschen zu viel. Es ist aber Jammern auf hohem Niveau, weil so lange es eben läuft. Und wenn ich es nicht mögen würde, wäre es mir auch egal, wie lang es dann läuft. Aber so hätte ich mir gedacht, so könnte man vielleicht noch so ein bisschen mehr dran pappen. Und was ich noch sagen wollte zum Thema Actress und Voltidiel, die haben für mich durchaus was gemeinsam, wenn auch nicht musikalisch. So beide kamen halt für mich so 2008 dazu, beide machen heute noch Musik, aber so unter anderen Vorzeichen. Und der Unterschied für mich ist, dass Actress sich so krass seine eigene Nische erarbeitet hat. Ich finde, in der kann nur er existieren und er macht Musik, die nicht mal wirklich kopiert wird. Also seinen Stil höre ich bei anderen so gut wie nie. Es gibt immer nur so vereinzelte Momente, bei denen man denkt, okay, ja, du hast gerne Actress gehört, aber ansonsten ist das eine sehr singuläre Erscheinung. Und Voltidiel wurde etwas größer, in Anführungszeichen zumindest für mich, oder war angetrieben von einem damals eben sehr populären Sound, diesem britischen Keller-Sound, Bass-Sound, aus dem dann eben leider viele so rausgewachsen sind. Und dann war es aber interessant zu hören, was er dann macht, wenn er diese Richtung nicht mehr hat. Und da hat er sehr viel ausprobiert, einiges auch sehr erfolgreich. Das ging dann zwischendurch in eine Ambient-Richtung. Bei ihm gab es natürlich auch viel Hausmusik, aber eben dann diese erwähnte so Gitarren-Psych-Folk-Platte, von der ich auf jeden Fall die Finger lassen würde. Aber ansonsten hat er, also für jemand, der halt seit 15, 16, 17 Jahren so viel veröffentlicht, hat er einen verdammt starken Track-Record und hätte es definitiv verdient, auch ein bisschen bekannter zu sein, ja. Vielleicht haben wir so einen kleinen Schubser jetzt einmal geleistet.
Eine ganz kleine Akustik-EP habe ich heute dabei, obwohl ich sonst gar nicht so ein Akustik-Fan bin. Und zwar von Tagua Tagua. Das ist ein Künstler aus Brasilien, der eigentlich irgendwie was zwischen Psychedelic Pop und Bedroom Pop macht. Jetzt für diese EP hat er sich aber logischerweise eine Gitarre geschnappt, wie ich schon angedeutet habe, und hat Songs von seinen bisherigen Alben sich nochmal einfach neu zusammengebastelt und akustisch interpretiert. Das ist sehr Lo-Fi, auch sehr brasilianisch im Vibe, aber ganz melancholisch dabei. Nicht unbedingt jetzt so die Happy-Peppy-Strandmusik, sondern schon Kaffeehaus, aber eben auch vielleicht mit einer kleinen Träne im Auge, weil man sitzen gelassen wurde. So würde ich das mal beschreiben. Und auf die Playlist wandert der Song 4 AM. Ich glaube, wenn man den mag, dann mag man die EP auch und kann die guten Gewissens sich in Gänze zuführen. Und eine ganz andere Richtung ist jetzt nochmal dann Vince Staples mit dem neuen Album Dark Times. Vince Staples kann ich mir vorstellen, dass der über verschiedene Wege einem ein Begriff sein kann. Einerseits natürlich durch die ganzen Mixtapes und Alben, die der jetzt schon auf der Kappe hat. Aber er hat auch seit Anfang des Jahres eine eigene Show auf Netflix. Also man muss jetzt gar nicht so der Hardcore-Hip-Hop-Fan sein, glaube ich, um den Namen schon mal gehört zu haben. Ein paar von seinen Releases sind eigentlich unter Hip-Hop-KonnoisseurInnen, würde ich mal sagen, schon moderne Klassiker. Also zum Beispiel Summertime 06 und Big Fish Theory waren eigentlich sehr gut besprochen immer. Die letzten beiden Alben kamen da eher gemischt an. Jetzt Dark Times ist das letzte Album, was er bei Def Jam rausbringt. Und ich finde, da findet er wieder richtig in die Spur. Also der Titel sagt ja schon, in welche Richtung das geht. Das ist ganz viel Introspektive, ganz viel Melancholie, ganz viel Reflexion. Aber vor allen Dingen in Bezug auf Lyrics, die Beats selber finde ich gar nicht so furchtbar traurig. Auch nicht unbedingt aufmunternd, eher so, wenn die Sonne im Sommer untergeht und man so ein bisschen traurig ist, man weiß nicht so genau warum. So klingt die Musik. Es gibt keinen einzigen Mist auf dem Album. Das war auch ein Album, was bei mir ganz knapp an der langen Besprechung vorbeigeschrappt ist. Es ist so irgendwie so ein Throwback in die Zehner. Also wenn man Mac Miller mag, wenn man die zugänglicheren Sachen von Tyler, the Creator mag, dann ist man hier wirklich sehr gut aufgehoben. Und auf die Playlist kommt der Song Etouffée. Das ist ein absoluter Hit. Also der muss wirklich in die Jahresplaylist bei allen Leuten, wer da den Song nicht in die Playlist packt für das Jahr 2024. Also da müssen wir noch mal ein Wörtchen dann sprechen, ne? Nächstes Jahr.
Passend dazu ein Song, der Bubblegum Pop heißt, vielleicht nicht ganz passend dazu, aber nicht unbedingt so klingt. Er ist von Ciel, spreche ich sie aus, die kanadische Musikerin, die im vergangenen Jahr ein so großartiges House-Album rausgebracht hat, ein House-slash-Breakbeat-Album. Und da finde ich diese Genres, die verdienen sich einfach, weil die so gut zueinander passen. Also da stehen die Sterne halt wirklich ganz hervorragend. Und sie hat jetzt einen neuen 5-Tracker, glaube ich, rausgebracht, eine EP, die sehr, 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 sehr stark ist. Und Bubblegum Pop ist so der Song, der so ein bisschen rausbricht aus dem Sound der Platte. Er hat natürlich überhaupt nichts mit Bubble, weder was mit Gum und auch nichts mit Pop zu tun. Das ist ein relativ klubbiger, ein bisschen heavier Track. Ziemlich starke House-Anleihen sowieso da drin und eben auch mit diesem Breakbeat-Touch, und das kann sie einfach so gut. Und ja, schön, dass da jetzt nach so kurzer Zeit da schon wieder eine neue Platte rauskam. Und dann traue ich aber nicht wissen, warum, ist auch ein gutes Stichwort für das neue Album von Amory, die ja ihr Album Continue as Amory nennt, weil sie einfach ihren Namen ändert. Vorher hat sie unter Alpenglow Musik gemacht, deswegen ist es eigentlich ein sehr schön deskriptiver Titel für diese Platte. Und da hat sie sich in sehr starke Pop-Gefilde hineinbegeben. Also da wäre der Titel Bubblegum Pop sogar fast passender. So ganz richtig ist es aber auch nicht. Es ist eher so Nebelmaschinen-80s Pop mit so einer Twang-Gitarre manchmal noch so dabei, wie auf dem Song Mountain FM, der dabei ist. Das ist auch der Opener des Albums. Und das ist sehr, sehr schön geworden. Nochmal ein bisschen was anderes, aber das kann ich da wirklich nur jedem empfehlen, der so ein bisschen Lust hat auf so seufzige, ja, in den 80ern angelehnte Popmusik.
Du hattest es ja schon ein bisschen angeteasert. Wie hattest du es genannt?
Mutterschaftspop. Ja.
Jetzt kommen wir zur Elternzeitplatte.
Genau. Das geht raus an alle Eltern.
Das geht raus an alle Eltern, in Elternzeit. Heute ist mein vorletzter Tag in Elternzeit und deswegen passt das wunderbar, dass ich jetzt dieses Album mitbringe. Und zwar geht es um The Dream of Delphi von Bad for Lashes. Die ist jetzt auch schon 20 Jahre am Start. Also jetzt, als ich ein bisschen recherchiert habe nochmal für die Platte, habe ich mir nochmal alle ihre Alben angeschaut, angehört, und das ist ja wirklich Wahnsinn. 2006 ist ihr Debüt erschienen, Fur and Gold, das irgendwo zwischen Artpop und Singer-Songwriter damals zu verorten war. Für mich ikonisch 2009 Two Sons, das zweite Album von ihr. Das ist meiner Meinung nach eins der besten Alben der Nullerjahre. Und vor allen Dingen Daniel, der Song ist einer, also ich glaube, das ist im Top 10 meiner Lieblingssongs aus den Nullerjahren. Unfassbar schöne Musik, die sie schon seit Jahren macht. Ohne jetzt auf jedes Album eingehen zu wollen, kann man sagen, in den Folgejahren blieb sich Bad for Lashes immer ihrer Art-Pop-DNA treu. Da wurde es hin und wieder mal elektronischer, aber Art-Pop war immer im Prinzip der gemeinsame Nenner aller ihrer Releases. Und so ist das jetzt auch beim neuen Album Dream of Delphi. Und trotzdem ist es meiner Meinung nach ganz anders und auch viel besser, kann ich jetzt schon mal spoilern, als die letzten paar Alben. Und zwar widmet sie das Album ihrer Tochter. Es ist ein ganz persönliches Album geworden, das trotzdem natürlich überall Art-Pop schreit, aber sich an ganz vielen Stellen nochmal neu ausprobiert, finde ich. Sie nimmt eine ganz große Portion Ambient jetzt mit rein in ihre Musik. Und stellenweise, finde ich, kann man eigentlich auch schon fast so von Neoklassik sprechen, weil auf dem Album wirklich unglaublich viele instrumentale Momente sind mit so einem ganz starken Piano-Fokus, wo ihre Stimme überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und ich finde das unglaublich interessant, diese Entwicklung von ihr, von so etwas, was so ein bisschen Indie-adjacent war, also rein von der Kultur damals in den Nullerjahren, hin zu etwas, was jetzt so durchdacht ist und so elegant und ästhetisch irgendwie. Es hat natürlich viel, viel mehr ruhigere Herangehensweisen, würde ich sagen, als ihre ersten Alben. Aber das ist ja auch irgendwie vielleicht im Kontext des Albums, also im Hinblick darauf, dass das ihrer Tochter gewidmet ist, auch gar nicht so überraschend. Auch hier musste ich wieder an unsere Julia Holter denken, weil natürlich inhaltlich verwandt, aber ganz anders in der Ausführung. Also viel, viel weniger progressiv, finde ich, im experimentellen Sinne, sondern eher auch wie Beth Gibbons jetzt bei meinem letzten Album, was ich jetzt heute mitgebracht hätte. Irgendwie so auf der Suche nach Natur und Natürlichkeit. Ich finde, das klingt auch wieder total so nach so einer Sehnsucht nach draußen und nach einer Sehnsucht nach so einer Verbundenheit irgendwie zu Natürlichkeit. Ich finde irgendwie, vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie seit Covid sowieso ein bisschen mehr Thema in vielen Alben unterschiedlichster Genres. Auf jeden Fall Hot Take. Ich finde, schöner hat sie noch nie gesungen. Ich glaube, das ist sogar mein Lieblingsalbum von ihr. Aber ich muss auch dazu natürlich sagen, wann ein Album rauskommt und was bei einem persönlich da gerade im Leben abgeht, spielt natürlich auch immer eine Rolle.
Kontext ist King, es ist so. Ne? Ja.
Ganz genau. Und natürlich, dieses Album rennt natürlich bei mir gerade, genauso wie Julia Holter vor ein paar Wochen auch, natürlich offene Türen ein. Und es ist für mich natürlich ganz einfach, eigene Momente meines Lebens irgendwie wiederzufinden in dieser Musik. Um nochmal wegzukommen von dem Elternzeit-Thema, finde ich auch, instrumental ist das super spannend, was sie macht. Super viele verschiedene Elemente, Synthes, aber nicht so im Fokus wie auf den letzten Alben. Saxophon für dich, ne? Also vielleicht hast du da einen Anknüpfungspunkt. Auch so ein paar asiatische Einflüsse teilweise. Also ich finde das Album wirklich toll. Obwohl ich sie so gerne mag, habe ich nicht damit gerechnet, dass es mich so begeistern würde. Umso schöner, dass es so ist. Wie hat es dir denn gefallen?
Mir hat's sehr gut gefallen. Ich glaube auch deshalb besser als das, was ich zuletzt von ihr gehört habe, was auch nicht alles war. Also ich glaube, Lost Girls kenne ich gar nicht. Könnte sein, dass wirklich das Bright-Album das letzte ist, was ich von ihr gehört habe. Und davor The Haunted Man hat mir auch noch ganz gut gefallen, aber das ist bei mir so ein bisschen wie bei dir. Also Two Suns, auch einfach von der Zeit her und wann es rauskam, das hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Und ich habe wirklich noch so eine starke Erinnerung dran, wie ich Daniel einmal gehört habe, wirklich 6 Uhr morgens in so einer Eiseskälte. Und ich war also nicht noch wach, sondern schon wach und unterwegs. Und es war so unglaublich kalt an diesem Morgen. Und ich hatte wirklich die Kopfhörer drin und habe dann so meine damalige Playlist so auf dem iPod hin und her geschaffelt, weil it's 2009 after all, natürlich war es ein iPod. Und dann kam auch wirklich irgendwann mal Daniel und der Song, er wirkte dann auch so kalt und er passte so gut zu diesem Morgen zusammen und da bin ich so auf eine merkwürdige Art zusammengefroren mit diesem Song und habe den seitdem auch so krass damit verbunden und das ganze Album ist super. Und das hier mag ich auch und ich finde es eigentlich ganz gut, wie sie, sag ich mal, selbst mit ihrer Musik so weiter wächst. Sie ist natürlich dann auch jemand, die dann die persönlichen Ereignisse dann auch sehr stark in die Musik einfließen lässt. Und ich meine, ich sag mal so, ich war noch nie Mutter, würde ich jetzt mal so offen zugeben.
Ach so.
Ja. Aber hier, finde ich, ist es völlig legitim, mal diesen Ausspruch zu benutzen, dass das jetzt mal das persönlichste und intimste Album ist. Weil welches denn sonst bitte? Also wenn sie das ja wirklich nach ihrer Tochter benennt und das da irgendwie verarbeitet und dann ja, wie sie es nennt, diese Song-Poems mehr oder weniger schreibt, anstatt dass es wirklich Songs sind, was man auch sehr merkt. Ja, was denn dann sonst? Ne? Also natürlich ist es dann das persönlichste Album. Das macht's, muss es nicht gut machen, aber es macht es zumindest erstmal interessant und das hat sie aber trotzdem auf eine Art umgesetzt, dass es für mich auf jeden Fall spannend ist, weil ich so eine Form von Album dann ja auch nicht so oft Kredenz bekomme und ich das auch für sie dann auf jeden Fall einen interessanten Schritt finde. Ich würde übrigens noch trotz allem dazu sagen, wenn sie aber, ich weiß nicht mehr, auf welchem Song das ist, aber sie haucht dann auch sowas wie You're a gift und alles, ne? Und dann, ich will dir diese ganzen Emotionen natürlich auch nicht absprechen, aber manchmal kippt diese künstlerische Umsetzung dann doch so ein bisschen ins Cheesige für mich. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte das nicht in irgendeiner Form negativ beurteilen, wie sie da empfindet und wie sie das dann umsetzen möchte. Aber es kommt nicht in jedem Moment für mich dann entsprechend an. Und jetzt habe ich noch eine Idee für eine Playlist oder fast eine eigene Sendung oder wie auch immer. Und zwar eine, in der wir oder eine Playlist, auf der Songs sind, in die entweder natürlich für die Kinder geschrieben wurden, da gibt es natürlich viele, oder einen Schritt weiter, wo man das Babygeschrei oder Kindergebrabbel der eigenen Kinder in Sampleform oder so hört. Fall TDL hat ja auch zwei Songs auf seiner neuen Platte ja seinem Kind gewidmet, unter anderem den letzten mit diesem super langen Titel mit bla 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 Strawberries und sowas. Und hier hört man ja auch das Kind auf der Bed for Lashes Platte.
Ja, ja.
Und da habe ich mir gedacht, das könnte doch eigentlich mal was sein, um ja irgendwie so ein Mixtape zusammenzusuchen mit Kindergebrabbel der eigenen Kinder, falls es eigentlich nervt oder so.
Das ist eigentlich eine gute Idee, ja.
Die letzte Platte des heutigen Tages ist eigentlich, es ist das dritte Album einer Künstlerin, dementsprechend, ja, also Newcomerin ist sie auch nicht, aber es ist vielleicht nicht ganz so arg wie bei den anderen, die schon in den Nullerjahren oder sogar in den 90er-Jahren Musik gemacht haben. Wenn ihr diesen Namen in der Podcast-Beschreibung lest oder ihn sonst irgendwo im Internet gelesen habt und nicht wisst, was ihr tun sollt, dann gibt es jetzt das ist die Service-Ausgabe schlechthin von Track 17, denn wie sonst sollte man einen Vornamen aussprechen, der C-A-O-I-L-F-H-I-O-N-N geschrieben wird, wenn nicht Keelan. Keelan Rose heißt die Frau, über die wir jetzt sprechen. Das ist eine britische Singer-Songwriterin, die auf dem ganz wunderbaren Label Gondwana musiziert und veröffentlicht, ein Label, auf dem auch so ein neuer britischer Jazz teilweise stattfindet, so ein bisschen experimentelle Folkmusik, und Keelan Rose passt ganz gut dazwischen. Also für mich ist das die erste Platte, die ich von ihr kannte. Ich habe sie erst mit den Vorab-Singles hierzu kennengelernt und dann auch den Rest nachgeholt, der mir auch gefallen hat. Aber ich muss sagen, Constellation, das Album, über das wir hier jetzt sprechen, ist für mich schon auch das Highlight. Und ich war ganz froh, dass die Platte das halten konnte, was die Vorab-Songs versprochen haben. Und ich meine, ich finde es halt so interessant, ein Name, der eigentlich so kompliziert geschrieben ist, aber dann ganz klassisch Keelan ausgesprochen wird. Und ich habe da so ein Bild eigentlich gesehen oder so ein Gleichnis auch zu der Musik selber. Und das ist ja das, was Musik manchmal so schön ausmacht. Man kann ganz direkt sein zu jemandem. Man kann natürlich auch sagen, hey, ich vermisse dich, die Welt ist gefährlich groß, wenn wir nicht zusammen sind, und das geht alles nicht für mich zusammen. Das kann man machen. Man kann aber auch, so wie Keelan Rose zum Beispiel, ganz wunderbar so sanft stolpernde Songs schreiben, die sich eben nicht so ganz trauen, jedes Gefühl so unter dieses Scheinwerferlicht zu stellen, und dabei dann auch ab und zu etwas sehr Zerbrechliches haben, was dann eben mit Jazz, Folk und Pop irgendwie untermischt ist. Und diese Umwege geht sie auf dieser Platte relativ häufig, wie zum Beispiel auf meinem Lieblingssong Simple, der dann eben auch so heißt. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil sie eben da genau das macht. Sie versucht es so ein bisschen durch die Blume, so ein bisschen an der Message vorbei einem zu erzählen, und singt ja selber, dass es so simple sein könnte, aber es dann eben auch manchmal nicht ist. Und das, finde ich, passt einfach ganz schön zu ihrer Musik. Das ging für mich da auf jeden Fall auf. Hat dir das auch gefallen?
Mir hat das auch gefallen. Und ich glaube, das ist das erste Mal auch, dass wir ein Album hatten, das wir beide mitgenommen hätten, oder?
Ja.
Ich hätte es kurz mitgenommen, aber hatten wir noch gar nicht. Wir nehmen es beide mit, ja. Genau. Ich finde das Album auch wirklich ganz toll. Es ist so ganz zerbrechlich. Auch hier finde ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt mich da reinsteigere, aber auch hier finde ich, gibt es so einen Naturaspekt, den ich irgendwie interessant finde. So was Beobachtendes. Für mich hat das so ein bisschen was so von in den Sternenhimmel gucken. Und ich finde es witzig, ich habe noch gelesen, dass da John Ellis mitmischt, und ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, aber eigentlich meine erste Assoziation war tatsächlich auch ein bisschen Cinematic Orchestra. Mhm. Gerade zum Beispiel To Believe, das letzte Album von ihnen, hat auch so einen ähnlichen Vibe, finde ich. Ich musste auch ein bisschen an Sohn denken, an die letzten Sachen, aber natürlich nur so in den einzelnen so Klangelementen. Ich habe das Album gehört, ich habe das Cover ist mir irgendwie durch Zufall über den Weg gelaufen.
Das ist total schön.
So wunderschön. Mhm. Genau. Und deswegen habe ich reingehört und es war ein totaler Glücksgriff. Eigentlich jetzt, gut, im Endeffekt hätte ich es jetzt sowieso gehört, weil du es ja auch mitgebracht hast. Aber wenn dem nicht so gewesen wäre, dann wäre es wirklich ein Glücksgriff gewesen, weil ich von ihr vorher überhaupt noch nichts mitbekommen hatte. Und ja, ist wirklich ganz, ganz zart, aber kraftvoll. Nicht auf so eine schwache Art zart, sondern kräftig zart.
Ja, und das suggerieren auch die Live-Aufnahmen, die ich so gesehen habe. Es gab jetzt auch im Vorfeld zu der Platte noch so ein paar, so Sessions würde ich es jetzt eher nennen, weniger Konzerte, die dann eben abgefilmt und hochgeladen wurden. Und das wirkt auch überhaupt nicht so, als würde sich da irgendeiner hinter irgendwas verstecken, sondern es hat tatsächlich auch eine gewisse Kraft. Und deswegen würde mich auch sehr interessieren, wie das Ganze live umgesetzt wirkt, eben auch mit der Musik. Du hast John Ellis angesprochen, es gibt da auch noch den Saxophonisten John Smart, also sie hat sich da auch so ein paar Leute dazu geholt, die alle vielleicht so ein bisschen ähnlich ticken, auch musikalisch. Und für mich ist das so ein Album der Geheimnisse so ein bisschen. Es ist, natürlich geht man mit was nach draußen, aber man ja geht vielleicht so einen kleinen Umweg, wie auch auf Songs wie Rainfall, den ich ganz toll finde und der mich sogar fast eher an eine Grupa erinnert hat, auch wenn das musikalisch relativ weit auseinander ist. Und ja, eine sehr, sehr schöne Platte. Da auf jeden Fall reinhören, auf der Playlist gibt es den Song Simple. Track 17 Playlist zum Podcast. Wir haben noch zwei Songs jeweils für die Playlist mitgebracht. So kommen wir dann am Ende auf die 17 Empfehlungen des Monats. Was sind denn deine letzten beiden?
Ja, ich habe noch was mitgebracht aus der Richtung Tech House und Minimal, würde ich mal das eingrenzen. Und zwar Boulderhead, aka Henry James. Der hatte letztes Jahr mit dem wunderbaren Song Bread Butter Noodle Spice so einen kleinen Untergrundhit. Jetzt legt er seine erste EP in diesem Jahr vor und die heißt I Need Space to Dance und das ist eine unglaublich vielseitige EP, wie ich finde, die trotzdem einen total homogenen Sound hat und auf die Playlist habe ich dann mitgebracht Dance and Dance Again. Das ist sehr, sehr minimalistisch und dennoch oder gerade deshalb wirklich wunderbar zum Tanzen, finde ich. Und ebenfalls elektronisch, aber ganz andere Richtung, habe ich noch Back in Control von Fabe mitgebracht. Der ist in Berlin ansässig, kommt ursprünglich aus Mannheim. Ich glaube, Fans von Old School House werden sich da sehr wohlfühlen, denn das ist wirklich so eine Hommage an frühere Hauszeiten mit modernem, groovigen Touch, würde ich mal sagen. Die EP ist auf seinem eigenen Label erschienen. Das heißt wahlweise Salty Nuts und Sweet Nuts. Ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen, wann welche Nusssorte angewendet wird. Und die EP ist übrigens ohne Computer entstanden, also nur mit Hardware. Das fand ich auch sehr interessant. Und für die Playlist nehme ich den Opener von der EP Still on Fizz mit, der ein bisschen so klingt, als ob man angerufen wird, aber die Leitung immer wieder abbricht. Ist aber nicht schlimm, wenn das Ergebnis so groovy klingt.
Ja, man kennt das, wenn man sich beim Podcast irgendwie anruft und dann funktioniert die Hälfte wieder nicht oder so. Man kennt es. Ja, ich habe jetzt noch eine Person dabei, die ich vorhin auch einmal angeteased habe, die eigentlich sehr gut jetzt in diese Reihe passt zu Actress, zu Faulty DL, aber auch zu einem Floating Points, nämlich Martin Dijkers, der Niederländer, der ist hier im Podcast auch schon ein paar Mal aufgetaucht. Das ist nämlich auch so jemanden, den ich in dieser Zeit, nämlich so 2008 kennengelernt habe, kurz danach sein erstes Album, seine großartigen Hits wie Broken, jemand der Niederländer, der eben auch diesen ja europäischen, würde ich dann jetzt mal sagen, Dubstep und Bass Sound so großartig umgesetzt hat, der auch so einen sehr ikonischen Sound hat und der zum Glück nicht nur für mich eben auch seit 15, 16, 17 plus Jahren Musik macht und diesem Sound aber auch immer sehr treu geblieben ist, wenngleich er sich selbst manchmal eher so in etwas hausigere, grad gebietete Vierviertelwege gestürzt hat, aber nichtsdestotrotz ist er diesem Sound immer treu geblieben und jetzt hat er eben eine Compilation rausgebracht. Also es gibt in dem Sinne nichts Neues, aber er hat mal gedacht, so okay, ich könnte ja auch mal ein bisschen zurückschauen und hat einige Tracks zusammengesucht, die in Teilen aber auch relativ schwer verfügbar waren. Es ist nicht so richtig eine Best-of, es ist nicht so richtig eine Raritäten-Compilation. Through Lines heißt die und dort hat er eben 12 Tracks aus der Zeit zwischen den Jahren 2005 und 2015 nochmal remastered und rausgebracht. Und ich habe mich für einen Track entschieden, der bislang nur als Teil einer Mix-CD von ihm erhältlich war. Und den gibt es jetzt erstmals komplett auch so. Und zwar heißt der Friedrichstraße. Und der war auch damals in meiner Berlin-Playlist, als ich nach Berlin gezogen bin und gesagt habe, ich suche jetzt nur Songs, die nach irgendwas benannt sind, die mit Berlin zu tun haben. Aber da gab es nur diese olle 2-Minuten-Version und jetzt gibt es den endlich mal komplett. Als Einstieg für die Musik von Martin ist diese Compilation aber wirklich absolut perfekt, weil da ist alles drin, was man von ihm so gebrauchen kann. Und ich habe mir gedacht, ich möchte die Sendung mit etwas beenden, was wir ja sonst nicht wirklich hier haben, und zwar Kaylee, ein Song von Mermaid Chunky. Und zwar gibt es dort Flöten, Drum Machines, Synthesizer und opernhafte Vocals und sehr viel What the Fuck. Und das ist ein Projekt, was mir noch gar nicht bekannt war, was jetzt aber auf DFA weiter Musik machen kann. Und da wurde ich dann eben hellhörig, weil DFA hat dieses Jahr so einen krassen Lauf. Und auch wenn James Murphy selbst als und mit LCD Sound System gerade eher inaktiv ist, aber so als Labelchef und als Scout ist er sehr aktiv. Und davon habe ich mir sehr viel versprochen. Und dieser Song Kaylee, der ist komplett bescheuert. Ich finde ihn großartig. Also Musik, die zugleich sehr, sehr märchenhaft anmutet, aber dann eben doch morgens mit Kater aufwacht und sich den Glitzer aus den verklebten Haaren zupft. So würde ich es irgendwie beschreiben. Ganz, ganz toll, was auch immer dabei rauskommt bei dieser Platte, die sie da haben. Ich werde da sein und mir das anhören. Wir sind dann in ein paar Wochen wieder da mit der nächsten Folge. Das ist immer alles so ein bisschen immer in der Planung, ob es jetzt eine Shorts-Folge wird, ein Feature oder ob die nächste Folge dann wieder eine Review-Folge wird. Die hier erschien jetzt quasi 3 Wochen nach der letzten Review-Folge, weil wir dann eben auch den Puffer und die Zeit hatten und auch so viel Musik da war. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Melanie.
Ja, danke dir.
Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
Ciao.